Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Mit 77 Jahren verkaufen Leute eigentlich ihr Boot. Renate Weineck hat sich stattdessen ein neues gekauft. Seitdem lebt sie jeden Sommer 6 Monate allein auf ihrer Nimbus, der sie den schönen Namen Rumtreiber gegeben hat, fährt über die Ostsee, schleust einhand, also ohne fremde Hilfe, und entscheidet jeden Morgen neu, wohin die Reise geht, wenn das Wetter mitspielt. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich nicht zurückgezogen, sondern 2 Jahre getrauert und dann ihre Freiheit zurückerobert. Über Mut, Trauer, Selbstständigkeit und die vielleicht schönste Form des Älterwerdens sprechen wir heute. Hallo Renate, erstmal herzlich willkommen zu Ihrem ersten Podcast.
Hallo.
Sie sagen, Freiheit bedeutet für Sie, morgens aufzuwachen, selbst zu entscheiden, wohin Sie fahren. Ist das der eigentliche Grund, warum Sie immer wieder aufs Wasser zurückkehren, oder steckt da noch was Tieferes dahinter?
Ach, natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, aber ich bin halt immer der Typ schon gewesen, der gerne alles selbst entscheiden wollte. Und das kann ich halt hier auf der, ja, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin. Ich bin nicht so gebunden, wie wenn ich im Straßenverkehr wäre. Ich habe damals erst überlegt, ob ich mir ein Wohnmobil kaufen soll oder wieder ein Boot. Und dann habe ich mir gesagt, naja, also Wohnmobil, dann bin ich im Straßenverkehr, dann muss ich auf den Verkehr achten und sehe eigentlich nichts von der Gegend. Während beim Bootfahren ist allein das Bootfahren ja schon ein reines Vergnügen.
Ja.
Und deswegen ist das Boot für mich also, ja, einfach ideal.
Ich würde gerne ganz kurz, wenn das für Sie okay ist, auch über den Tod Ihres Mannes sprechen, weil ich weiß, dass viele Menschen da nicht richtig drüber hinwegkommen. Wie haben Sie das geschafft?
Naja, mein Mann ist 6 Tage vor unserer silbernen Hochzeit gestorben. Das heißt, wir waren sehr lange zusammen, haben halt immer zusammen Bootfahren gemacht und hatten noch ein zweites Hobby, das war das Tanzen. Das heißt, im Winter haben wir getanzt. Im Sommer waren wir mit dem Boot unterwegs und das war beides dann halt auf einmal weg. Mein Mann hat, naja, insgesamt mit allem drumherum waren 3/4 Jahr sehr krank, ehe er dann gestorben ist, und konnte mich dann schon ein bisschen drauf einstellen, weil ich wusste, es wird nicht mehr so, wie es war.
Können Sie verraten, was er gehabt hat?
Ach, er hatte Nierenkrebs, mit dem wurde operiert, hat sich auch wieder erholt, hatte danach dann 2 Schlaganfälle, war nicht mehr so richtig wach, lag 3-4 Monate in der Neurologie und dann in der Reha-Klinik. Und nachdem dann nichts mehr gemacht werden konnte, war er 24 Stunden Intensivpflege zu Hause.
Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie sich dran gewöhnt haben, dass Sie alleine sind und dann schließlich den Mut hatten zu sagen, so, ich will wieder raus aufs Wasser, das fehlt mir.
Geholfen haben mir die Kinder und vor allen Dingen die Enkel viel, weil die Enkel waren damals halt noch relativ klein, so 4 Jahre alt, und die haben das nicht so richtig mitgekriegt und die haben mich natürlich abgelenkt. Das tat gut. Und dann kam ich so langsam wieder ins Leben rein. Und ja, das hat aber, also nach einem Jahr ging so die Überlegung los, was machst du mit dem Boot? Wir hatten ja vorher ein Boot und mit dem hätte ich nicht allein fahren können. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also jetzt kurbelst du mal an, das Boot zu verkaufen. Als das dann lief, war die andere Sache, ja, was machst du? Du kaufst dir ein neues Boot. Und dann habe ich damals unter anderem auch an die Boote geschrieben, was denn da für Bootstypen so in Frage kommen.
Und nett wie die Kollegen sind, haben die geantwortet, ne?
Ja, haben sie. War ganz prima. Und dann bin ich zur Bootsmesse nach Friedrichshafen, weil man da ja die Boote halt auch gleich auf dem Wasser testen kann. Naja, und dann habe ich hier diesen Bootstyp da getestet und habe gedacht, ja, mit dem Boot komme ich klar und damit kann ich mir vorstellen, da auch längere Zeit drauf zu leben, sagen wir mal. Dann habe ich angefangen, so das Boot zu suchen. 2016 habe ich das dann gefunden.
Wie ist es jetzt? Also ich bin ja ungefähr 20 Jahre jünger als Sie. Wenn Sie jetzt mit Mitte, Ende 70 zurückdenken an die Zeit mit Ihrem Mann, ist da immer noch so eine Trauer, die manchmal gar nicht zu ertragen ist? Oder lernt man im Laufe von jetzt mittlerweile 10 Jahren damit gut umzugehen?
Ich lerne damit umzugehen. Aber es gibt natürlich immer wieder Momente, wo es dann sehr weh tut. Es war jetzt gerade vorgestern ganz merkwürdig. Ich habe im Fernsehen ein Konzert von André Rieu gesehen. Und dann haben sie gespielt Rosen aus dem Süden. Ist ein schöner Walzer und nach dem haben wir immer sehr gern getanzt. Und da sind mir wirklich die Tränen dann wieder gekommen. Ne?
Ja, verstehe ich total. Musik fördert so viel Emotionen in uns. Genau wie Bilder und so, klar. Aber es muss halt auch weitergehen. Ne? Und sie haben dann, was ich wirklich erstaunlich finde, den Mut gehabt zu sagen, so, ich kann ja Motorboot fahren, ich kenne mich ja aus auf dem Wasser, ich mache das jetzt und ich finde das ganz hervorragend. Staunen Sie manchmal über sich selbst?
Manchmal ja. Wenn ich gerade mal wieder so einen Horrortrip hinter mir habe und dann dachte ich, es hat doch aber doch geklappt. Also es war am Samstag, wo ich hier nach Wiek gefahren bin, von Ystad hierher. Es war ein bisschen heftig, weil die Wettervorhersage, die hat mir nicht das gezeigt, was eigentlich los war.
Ich war da auch auf dem Wasser übrigens an dem Tag und es ging mir genauso. Wir waren mit einem kleinen Motorbötchen angeln und hatten 8 Knoten Wind vorausgesagt und plötzlich ballerten 20 Knoten hier über die Kielerförde und eine heftige Welle. Und dann habe ich auch gedacht, boah, Wenn jetzt jemand alleine da draußen ist und genau das ist Ihnen passiert.
Ja, die Welle war halt sehr heftig, weil ich bin nach Südwesten gefahren und die Welle kam von Nordosten, also genau quer ab. Und das ist für ein Motorboot natürlich genau das Unangenehmste, was es gibt. Ich muss ja da über den Hauptschifffahrtsweg rüber, um von der schwedischen Küste rüber nach Rügen zu kommen. Und da sind natürlich auch jede Menge Frachter und so unterwegs. Ja, und dann habe ich also Zickzack-Kurs gefahren. Ne? Ich mal in die Welle rein, Welle von hinten zwischen den Frachtern durch, parallel zu den Frachtern hin und her. Naja, und als ich dann zwischen Rügen und Hiddensee war, dann war alles gut, dann war es gelaufen. Aber ich habe für die Strecke halt, ja, das sind etwas 65 Meilen oder so, ich habe 9 Stunden dafür gebraucht. Boah. Weil also an Schnellfahren konnte man nicht denken. Ne?
Nee, klar. 9 Stunden alleine am Steuer und Autopilot ist da bei solchen Bedingungen ja auch nicht angesagt.
Ja, doch, teilweise schon. Also dann, wenn man sieht, es ist frei und ich habe ja das AIS, dann kann man ja immer schön sehen, wo die Frachter sind und vor allen Dingen auch, wie schnell die fahren. Und ich bin Mathematikerin, ich kann dann sehr gut ausrechnen, fährt der vor mir oder hinter mir oder muss ich ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer machen. Also das klappt eigentlich ganz gut und dann ist man ja beschäftigt.
Ja, und dann gehen so 9 Stunden dann doch irgendwie um. Ne?
Ja.
Wie geht's Ihnen da draußen alleine, wenn eben heftige Bedingungen sind, kriegen Sie auch mal Angst? Weil ich weiß von mir, auch nach vielen Jahren Segelerfahrung, alleine habe ich immer noch mal 10-mal mehr Respekt und ich muss sagen, die Angst fährt immer mit bei mir.
Natürlich fühlt man sich dann irgendwie unwohl. Aber ich habe mir abgewöhnt zu überlegen, was alles passieren könnte. Denn wenn ich mir das alles überlege, dann brauche ich erst gar nicht losfahren.
Das ist richtig.
Ich vertraue meiner Maschine. Ich habe ja nur eine. Vertraue, dass die Maschine läuft und das Boot verkraftet immer mehr als die Mannschaft, sagt man so.
Ihre Maschine braucht ungefähr bei langsamer Fahrt so um die 7 Liter, ein bisschen mehr. Aber wenn Sie dann mal Gas geben müssen, einfach damit Sie auch ankommen, sind Sie dann bei, ich glaube, 45 Liter?
Wenn ich 3-mal so schnell fahre, brauche ich 6-mal so viel Sprit.
Oh, und das tut ja so weh. Also ich habe gerade gesehen, an der Bootstankstelle in Strande kostet der Liter 2,70 Euro. Das ist
also hier
im Grunde nicht mehr zu finanzieren.
Wo ich nachher tanken werde, kostet er 2,60. Aber ich habe das letzte Mal in Kalmar getankt, in Schweden. Da habe ich 1,72 bezahlt.
Ach.
Ja.
Ja, das ist erstaunlich. Aber trotzdem, es tut mittlerweile echt weh. Ne?
Ja,
also Motorbootfahren macht einfach weniger Spaß als früher.
Ja, aber wenn der Tank erstmal voll ist, dann langt das in der Regel bei mir auch für 4-5 Wochen.
Ja, okay, aber der volle Tank kostet dann auch 1.000er.
Ja, ich habe irgendwie so ein kleines Poster von irgendeinem Kalenderbild, da steht drauf, ein Boot kommt an die Tankstelle und dann steht da so, mein Schatz, du kannst es jetzt überlegen, einmal voll tanken oder eine Woche Florida.
Genau so. Ja, aber einmal voll tanken, wenn das dann eben 4-5 Monate bedeutet, ist das natürlich mehr wert als eine Woche Florida, muss man auch sehen.
Ja, muss man auch sagen.
Auf jeden
ja.
Fall. Wie ist es für Sie alleine, wenn Sie in Häfen kommen? Ich kann mir vorstellen, dass Leute ein bisschen, na, mindestens überrascht gucken, wenn da eine Frau in ihrem Alter, 77, dann so alleine in den Hafen fährt. Oder ist das egal?
Nö, das kommt häufiger vor. Die gucken dann immer, wo ist denn die zweite Person?
Wo ist der
Mann?
Und
wenn dann keine zweite Person da ist, ne? Aber auf der anderen Seite, die Leute sind ja hilfsbereit. Und insofern nutze ich das dann natürlich auch aus, wenn das ein bisschen unbequem ist, was in den schwedischen Häfen manchmal der Fall ist, wenn man nur so ganz kleine Ringe zum Festmachen hat. Und wie will ich da vom Boot aus am Steg an diese kleinen Ringe kommen? Da passt also nicht mal mein super Bootshaken, mit dem ich da sonst reingehe, rein, weil die Ringe einfach viel zu klein sind. Und da ist man dann darauf angewiesen, dass da halt jemand kommt. Aber das, also bis jetzt hat es immer gut geklappt.
Das heißt, Sie hatten noch nie jetzt mal so richtig so halb katastrophale Anlegemanöver?
Ach doch, natürlich, hatte ich auch schon. Gerade wenn man so zwischen Dalben reinfährt und weit und breit niemand ist. Und na gut, dann mache ich hinten meine zwei Heckleinen fest. Ja, und inzwischen ist jetzt mit der Spitze, was weiß ich, was passiert, wo die inzwischen abgetrieben ist. Ne?
Ja, klar. Aber Sie haben ja Heckstrahl und Bugstrahlruder,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Ja, aber da kann man dann schon echt auch viel machen.
Naja, natürlich. Dann fahre ich halt ein Stück vor, so bis die Spitze so weit ist, dass ich raus kann. Und dann mache ich halt vorne irgendwie erstmal fest und ziehe das dann.
Mhm. Haben Sie einen Trick für alle, die draußen allein unterwegs sind? So den Supertrick, der Ihnen irre hilft?
Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe und langsam und langsam. Ja, wirklich, das ist das Beste. Immer abwarten, wie reagiert das Boot in dem Moment? Wo kommt der Wind her? Wo kommen die Wellen her? Bloß keine Hektik.
Mhm. Es gibt ja für viele Bootsbesitzer so verschiedene Themen. Das erste Thema ist Zeit. Die haben Sie, weil Sie Rentnerin sind
ja.
Oder pensioniert sind. Das zweite Thema ist immer Geld. Das heißt, ja. Sie kriegen Ihre Pension und das reicht dann sicherlich, weil Sie Lehrerin waren.
Genau.
Und das dritte Thema ist aber Reparaturen. Wie halten Sie Ihr Boot
ja.
in Schuss?
Ja, ich mache ja Winterlager in Wolgast. Bootscenter Wolgast, das ist so eine kleine Werft, sagen wir mal, die eben Winterlager macht. Und die machen im Winter dann alles, was ansteht. Also Inspektionen und so weiter. Und wenn ich irgendwas an Reparaturen habe, an kleineren, dann entweder organisieren die das, dass jemand zu mir kommt oder die kommen selbst. Also das hat bis jetzt immer gut geklappt. Mir ist mal der Kühlschrank kaputt gegangen zum Beispiel. Ich war auf Rügen. Ja, was macht man dann im Sommer, wenn es richtig heiß ist? Also von der Werft den angerufen und der sagt, ja, ich bin zwar gerade selbst im Urlaub, aber schick mir mal das Typenschild von dem Kühlschrank.
Ja, witzig, ja, super.
Der hat einen neuen Kühlschrank bestellt, nun war ich ja immer noch auf Rügen. Sagt er, ja, ich habe einen Kumpel, der auf Rügen wohnt, ich lasse das an seine Adresse schicken und der kommt dann und bringt den Kühlschrank und baut er den ein und so.
Ja, das ist natürlich toll, aber ist das der Vorteil, Rentnerin zu sein oder machen die das sowieso mit jedem da auf Wolgast?
Och, ich schätze mal, die würden das bei jedem machen, nehme ich mal jetzt an.
Mhm.
Naja, aber auch sonst, wenn irgendwie was ist, mal unterwegs, mein Ladekabel war mal der Stecker irgendwie lose und das war keiner zum Schrauben, sondern man brauchte halt einen neuen Stecker. Ich war in Greifswald und da kriegt man natürlich auch alles. Also man findet immer irgendwie was.
Mhm. Ja, es klingt sehr lebensintelligent und praktisch, wie Sie drauf sind. Das ist schon gut. Wie geht's Ihnen da draußen manchmal mit der Einsamkeit?
Kann ich gut mit umgehen. Das war für mich noch nie ein Problem. Erstens habe ich einen Meter Bücher dabei ungefähr und dazu kommt dann mein E-Book-Reader und wenn dann alles aufgebraucht ist, dann kann ich mir ja da auch neue Bücher runterladen. Und in vielen Häfen, zum Beispiel auch hier in Wiek, wo ich gerade bin, kann man beim Hafenmeister ausgelesene Bücher hinstellen und der hat dann so eine Reihe an Büchern und wenn man da was findet, was einen interessiert, kann man sich wieder neue Literatur mitnehmen.
Ja, das ist super.
Und außerdem, ich habe halt auch einen Fernseher.
Ja, klar, das ist auch gut immer. Ja.
Ja.
Sie sind auch durch den Artikel, der jetzt in der Bote erschienen ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Vorbild geworden für Menschen in Ihrem Alter. Und der Artikel war auch sehr, sehr erfolgreich und es gibt ja auch Kommentare darunter. Wie ist das für Sie? Sehen Sie sich auch als Vorbild und könnte man dann vielleicht noch mehr draus machen? Weil Sie sind sowas von fit und lebensnah und handfest. Das ist ja schon erstaunlich, finde ich.
Ich habe mich selbst gewundert über diese Unmengen an Kommentaren. Das hätte ich nie gedacht. Und ich meine, wenn man da Leute, Frauen hauptsächlich, auch anregen kann und sagen, macht das allein, ihr seid nicht auf die Männer angewiesen, ihr könnt das, dann finde ich das natürlich richtig toll. Aber irgendwie so als Vorbild sehe ich mich eigentlich gar nicht, sondern nur, naja, ich habe es halt mich getraut und warum sollen andere Leute das nicht auch machen?
Ja, das ist eine gute Einstellung. Was sagt denn Ihre Familie dazu? Also Ihre Kinder und die Enkel und sicherlich auch neue Lebenspartner in der zweiten Generation dann, was sagen die?
Naja, also die sehen das ganz locker. Die sind also da genauso relaxed wie ich. Ich habe jetzt allerdings, wo ich einen neuen Kartenplotter mehr habe einbauen lassen, darauf geachtet, dass ich auch ein aktives AIS habe, damit die Kinder auch immer nachgucken können, wo ich bin. Und das wird dann immer verfolgt. Aber ansonsten, also die sagen, Mama, du schaffst das schon. Als ich das Boot gekauft war, die erste Saison, war ich ja dann im Heimatrevier, also am Rhein. Und da konnten sie halt auch mal mitfahren. Natürlich gerade die Enkel, die waren damals noch kleiner, die fanden das also richtig toll. Ich habe denen gesagt immer, wir sind am Rhein gefahren. Es war, naja, auch ein bisschen ruppig. Und wenn dann ein Frachter kam, habe ich gesagt, so, jetzt schaukelt's gleich, haltet euch schön fest. Haben sich festgehalten, hat geschaukelt. Dann kam der Nächste, ging dasselbe wieder los. Dann war es eine Weile ruhig und dann meinten sie, Oma, wann schaukelt's denn wieder?
Ach, lustig, ja, ja.
Denen hat das also richtig gut gefallen. Aber ich meine, die wohnen in der Nähe von Heidelberg und ich bin an der Ostsee. Das sind also rund 1000 Kilometer. Da fährt man mal nicht so schnell übers Wochenende hin.
Nee, auf keinen Fall. Das ist dann schon problematisch. Aber Sie sind ja ursprünglich auf dem Taunus.
Ja.
War Ihr Heimatrevier der Rhein?
Ja. Ja, solange wir berufstätig waren, immer Heimathafen ist Rüdesheim am Rhein.
Ja, kenne ich gut. Schönes, ja, aber auch schwieriges Revier, weil da ja richtig Strömung ist.
Ja, deswegen habe ich ja auch immer, wir hatten immer einen Halbgleiter.
Mhm.
Deswegen habe ich auch jetzt einen Halbgleiter, weil ich möchte, wenn ich auf dem Rhein zu Berg fahre, möchte ich halt die Weiße Flotte oder die Berufsschifffahrt überholen können. Naja, und das kann ich halt mit dem Boot. Ich meine, am Rhein fahre ich deutlich schneller als auf der Ostsee.
Auch mit der Strömung?
Nö, mit der Strömung nicht.
Mhm.
Dann fahre ich eigentlich ganz gemütlich, also da dann ja, situationsangepasst halt, ob ich überholen muss oder nicht. Das muss man ja im Mittelrheintal dann sehr genau aufpassen und naja.
Auf jeden Fall. Ich bin ja Kieler. Kenne aber den Rhein gut und bin auch schon mal den ganzen Rhein gestand-up-paddelt und muss sagen, Ich finde die Region ab Rüdesheim, also wenn dann diese ganzen Burgen kommen und Bacharach und diese unglaublichen Orte, ich muss sagen, das ist für mich die schönste Region Deutschlands. Wie konnten Sie die verlassen?
Naja, wenn man 20 Jahre lang in der Region dauernd unterwegs war, da kennt man wirklich jede Ecke. Wir waren sonst in Sommerferien, wenn wir mehr Zeit hatten, sind man halt rein runter und wo landet man in Holland? Dann macht man Eiselmeer, dann macht man die Nordseeinseln, Belgien, so all das, weil man muss ja wieder zurück.
Das stimmt, man kann eigentlich keinen Kreis fahren, ne? So wie auf dem Meer. Ja,
nee,
das ist immer hin und her.
Naja, und wir waren einmal auf der Ostsee, das war kurz nach der Wende, 92, glaube ich, da war es noch abenteuerlich, die Ostseeküste lang zu fahren.
Ja, insbesondere im Osten, ja.
Eben. Wir haben das Boot nach Bad Schwartau transportieren lassen und sind von da aus dann nach Osten gefahren. Also bis nach Polen und dann über Stettin und die Westoder und so wieder zurück. Und das haben wir gerade so in den 5 bis 6 Wochen Sommerferien geschafft. Naja, und als wir dann beide nicht mehr berufstätig waren, dann wollten wir das halt auch mal wieder machen. Ja, und dann wurde mein Mann halt krank und dann hat es nicht mehr geklappt. Und dann habe ich gedacht, so gut, jetzt kannst du es auch mal machen.
Ja, das ist super. Das ist so mutig und einfach schön.
Ja, und ich habe mich ehrlich gesagt auch richtig in die Ostsee verliebt, weil es gibt hier so viele Möglichkeiten und immer wieder was Neues und immer eine neue Ecke und so und so abwechslungsreich.
Ja, finde ich auch. Ich würde zum Schluss gerne von Ihnen wissen, Sie haben in dem Artikel gesagt, dass man nach einem Verlust nicht nur sehen soll, was man verloren hat, sondern eben auch, was einem geblieben ist. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, der gerade selbst einen geliebten Menschen vielleicht verloren hat, was würden Sie dem heute sagen?
Spiegel dich nicht ein. Geh raus, geh, was weiß ich, geh in den Verein, wo du warst, auch wenn ihr da zu zweit wart, oder triff dich mit Leuten und nicht zu Hause sitzen und den Kopf in den Sand stecken, sondern rausgehen, Kontakte suchen, versuchen, etwas Positives zu finden, vielleicht irgendein neues Hobby, in den Sportverein gehen oder sonst was. Mhm.
Ja, es sagt sich so leicht.
Irgendeine Herausforderung vielleicht zu.
Ja, es sagt sich so leicht. Ne? Und wenn man dann in diesem Loch ist, dann hat man eventuell das gar nicht in der Hand, rauszugehen. Das muss man eben auch eingestehen. Ne?
Ja.
Ja.
Ich habe auch ein Jahr gebraucht, bis ich das gemacht habe.
Ja. Wie geht es weiter mit Ihnen? Wie lange machen Sie das noch?
Naja, solange ich das gesundheitlich kann. Ich meine, im Moment ist mein zweites Knie fällig. Das ist also dann im Winter brauche ich ein neues Kniegelenk. Aber das hat beim ersten Kniegelenk, war ich nach 6 Wochen wieder auf dem Boot. Und ich hoffe, dass das mit dem anderen genauso gut klappt. Und dann,
ja, solange es geht, ne?
Sonst bin ich ja einigermaßen fit. Also warum soll ich zu Hause rumsitzen? Ne?
Mhm. Sie sagten am Anfang, dass Sie im Winter immer getanzt haben mit Ihrem Mann. Das geht natürlich nicht mehr. Haben Sie da auch einen Ersatz gefunden?
Ich war ein paar, 2, 3 Jahre in einem von einem Tanzclub, die haben Ballroom Line Dance gemacht. Das ist so Line Dance, nicht wie die Amerikaner das machen, sondern zu der normalen Musik von Gesellschaftstänzen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider wurde der Besitzer krank und das hat das aufgehört. Naja, und dann habe ich halt nichts mehr gefunden.
Jetzt mal das Knie abwarten, vielleicht wird es wieder und dann vielleicht läuft Ihnen ja ein neuer Tanzpartner oder eine neue Tanzgemeinschaft über den Weg.
Ja. Das war für den Winter, war das halt immer sehr schön.
Ja, das glaube ich. Aber jetzt haben Sie immerhin den Sommer. Das ist auch gut.
Ja.
Renate, vielen, vielen Dank. Wirklich, ich habe tiefsten Respekt. Ich finde es ganz toll, was Sie machen und wie agil und fit Sie sind. Und trotz lädiertem Knie und so, egal, trotzdem machen. Das finde ich ganz toll. Und Sie sind wirklich durch diesen Artikel und durch Ihr Leben echt ein Vorbild für viele Menschen geworden. Und ja, das bewundere ich. Danke.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.